»Diese Streitereien sind sinnlos«, sagte er ruhig, aber so bestimmt, dass jedem klar sein musste, dass er keine weiteren Unterbrechungen dulden würde. »Vor uns liegt viel Arbeit. Lügen, Halbwahrheiten, Übertreibungen und Polemik werde ich dabei nicht tolerieren, da sie unsere Bemühungen untergraben würden.«
Kulor sah den Chelon an.
»Beschuldigen Sie, ich beschuldige niemanden«, unterbrach ihn Jetenien.
Er ahnte, dass der Klingone nur einen neuen Streit heraufbeschwören würde.
»Die Fakten allein belegen deutlich, vor welchem Problem wir stehen. Ihre Regierungen haben sie zwar zu diesem Friedensgipfel geschickt, gleichzeitig setzen sie aber ihre Aggression überall in der Taurus-Region fort. Toljaner greifen Klingonen an, Klingonen greifen Toljaner an, Toljaner greifen die Föderation an.«
Bei den letzten Worten sah er Botschafter Sesreen an. Er wusste, dass eine kurze Erinnerung an die Zerstörung der USS Bombay unangebracht war, freute sich aber trotzdem, als der toljanische Botschafter den Kopf wegdrehte, so als wäre ihm das Thema unangenehm.
»Ja«, dachte er, »jetzt muss ich handeln.«
Jetenien spürte zum ersten Mal seit Betreten des Raums Zuversicht. Er stand auf.
»Wir können nur gewinnen«, sagte er, während er langsam um den Tisch herumging, »wenn wir alle der Meinung sind, dass unsere Konflikte nicht nur durch Aggression gelöst werden können. Lassen Sie uns nicht in die Zeit der Kanonenboot-Diplomatie zurückfallen.«
Er blieb vor der Tür stehen und drehte sich zu der Delegation um.
»Um dies zu erreichen, möchte ich zuerst all das, was uns von unserem Ziel ablenken könnte, entfernen.«
Er öffnete die Tür mit einem Druck auf das Tastenfeld. Die beiden Offiziere standen immer noch auf ihrem Posten.
»Lieutenant Bayer«, sagte Jetenien zu dem weiblichen Offizier, »treten Sie bitte ein.«
Dann richtete er den Blick auf seine Assistenten.
»Mr. Sovik, Miss Karomé, bitte kehren Sie zu Ihren normalen Aufgaben zurück. Ich werde Sie rufen lassen, falls ich Ihre Unterstützung benötigen sollte.«
Sovik hob die rechte Augenbraue.
»Wie bitte, Exzellenz?«
»Sie haben mich verstanden, Mr. Sovik. Die Lage ist unter Kontrolle. Sie haben doch sicher noch andere Dinge zu erledigen.«
Karomé starrte ihn einige Sekunden ungläubig an. Dann, als sie sicher sein konnte, dass alle Jetenien beobachteten und niemand in ihr Gesicht sah, lächelte sie wissend.
»Wie Sie wünschen.«
»Sehr gut«, dachte der Chelone. »Sie hat es begriffen.«
Er konnte zwar Soviks stoischen Gesichtsausdruck nicht lesen, aber er glaubte, die gleiche Erkenntnis auch im Blick des Vulkaniers zu erkennen.
»Und nun zu der klingonischen und der toljanischen Delegation«, fuhr er fort. »Abgesehen von den Botschaftern Lugok und Sesreen möchte ich darum bitten, dass Sie in Ihre Botschaften zurückkehren. Lieutenant Bayer und Ihre Mitarbeiter werden Sie begleiten, damit es nicht zu Zwischenfällen kommt.« »Was soll das bedeuten?«, fragte Kulor.
Jetenien hob die Schultern.
»Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt.« »Raus«,
er nickte Bayer zu.
»Lieutenant, bitte.«
Kulor und die Toljaner protestierten, wagten es aber nicht, sich körperlich zu widersetzen. Fast eine Minute später hatten alle Attachés den Raum verlassen. Als sich die Türen hinter Bayer schlossen, gab Jetenien einige Kommandos in das Tastenfeld ein.
»Computer, hier spricht Botschafter Jetenien. Bei Stimmbefehl wirst du die Sicherheitsprotokolle für diesen Raum bis auf Weiteres aktivieren. Niemand darf diesen Raum ohne meine persönliche Autorisierung betreten oder verlassen. Stimmbefehl. Initiiere Sicherheitsprotokoll.«
»Was tun Sie da?«
brüllte Lugok und sprang auf.
»Überprüfe Eingabe«, sagte die monotone Frauenstimme des Stationscomputers. »Stimmbefehl verifiziert. Sicherheitsprotokoll aktiviert.«
Jetenien nickte zufrieden und wandte sich an Lugok, der wütend die Fäuste geballt hatte.
»Das ist eine Unverschämtheit«,
stieß er hervor, bewegte sich jedoch nicht.
»Inakzeptabel«, fügte Sesreen hinzu. Mit einem Bein klopfte er ungeduldig auf den Boden.
Jetenien nickte.
»Es ist unverschämt und wahrscheinlich auch inakzeptabel. Sie können sich gern beim Föderationsrat beschweren, wenn wir unsere Verhandlungen abgeschlossen haben.«
»Sie entführen uns?« fragte Lugok ungläubig.
»Entführen ist ein unschönes Wort, Botschafter«,
antwortete der Chelone, während er zurück an seinen Platz ging.
»Ich bezeichne das lieber als eine unilateral anberaumte, aber temporäre Umorganisation Ihres Terminkalenders. Ich war immer der Meinung, man solle sich stets nur auf ein Ziel konzentrieren, sonst wird man abgelenkt und verschwendet lediglich Mühe und Energie. Je wichtiger das Ziel und Das Ziel, das wir hier erreichen wollen, ist außerordentlich wichtig. Desto uneingeschränkter muss man diesem Prinzip folgen.«
»Wovon reden Sie eigentlich, Jelone?«
fragte Lugok ohne seine Wut über die unerwartete Wendung, die das Gespräch genommen hatte, zu verbergen. Sesrines Schutzanzug raschelte. Der Botschafter war so nervös, dass er nicht stillstehen konnte.
»Was genau schlagen Sie vor, Botschafter Jetanyan?«
Der Chelone kniete sich auf sein Glenget und legte die Hände auf den Konferenztisch. Dabei stützte ein gebogenes Kissen seinen fassartigen Oberkörper. Er hoffte, dass er den Eindruck eines Mannes erweckte, der die Situation vollkommen unter Kontrolle hatte.
»Ich schlage etwas sehr Einfaches vor. Wir können es uns nicht erlauben, hier auseinanderzugehen, ohne die Probleme zu lösen, die uns alle in der Taurus-Region bedrohen und in einen Krieg stürzen könnten. Deshalb werden wir diesen Raum erst verlassen, wenn wir ein entsprechendes Abkommen erreicht haben.«
Er trug seine Worte mit ruhiger Überzeugung vor. Dutzende Male hatte er sie vor dem Treffen einstudiert. Dann sah er die beiden anderen Diplomaten an. Jetanyan atmete innerlich auf, als er sah, dass die kleine Rede ihre gewünschte Wirkung nicht verfehlt hatte. Die Diplomaten starrten ihn zwar immer noch wütend an, blieben jedoch sitzen. Das war schon mal ein Anfang. Jetanyan spürte die Hoffnung, die in diesem Raum steckte. In den nächsten Jahrhunderten würde in Geschichtsbüchern über diesen Tag geschrieben werden und über den, der ihn ermöglicht hatte.
»Aber werden Sie mich bejubeln oder verdammen?«
»Sollte die Hölle jemals einfrieren, wird sie so aussehen«, dachte Xiong. Sein Atem stand als Wolke vor seinem Mund, als er den unterirdischen Kontrollraum betrat, auf den sich bis vor einer Woche seine Forschungsarbeit auf Orion konzentriert hatte. In dieser Kammer der außerirdischen Anlage hoffte er, einige Antworten auf seine vielen Fragen zu finden. Zum Glück hatte ein Landetrupp von der Endeavour die Kammer vor ihm betreten und die Leichen seiner ehemaligen Kameraden entfernt. Sie waren von der gleichen albtraumhaften Kreatur umgebracht worden, die auch Captain Zhao und die Sicherheitsoffiziere auf dem Gewissen hatte. Jetzt sah der Kontrollraum wieder beinahe so aus, wie Xiong ihn in Erinnerung hatte, doch es gab auch viele Veränderungen. Statt seines Forschungsteams beschäftigten sich Ingenieure von der USS Lovell mit der Kammer. Ihre Aufmerksamkeit galt allerdings nicht der simplen Eleganz, mit der diese Kammer erbaut worden war, oder der Frage nach ihren Erschaffern. Sie konzentrierten sich nur auf die Funktionalität. Die Atmosphäre des wissenschaftlichen Enthusiasmus, die diese Anlage einst durchzogen hatte, war verschwunden. Effizienz und Zweckmäßigkeit waren an ihre Stelle getreten. Gleichzeitig versuchten Ingenieurtrupps von der Endeavour und der Lovell, den Außenposten wieder aufzubauen, damit Xiong und ein neues Forschungsteam die Arbeit, die er hatte abbrechen müssen, fortsetzen konnten. Nach der Katastrophe im Palgrenak-System glaubte die Sternflotte, nur auf Orion könne man Antworten auf die Mysterien der Taurus-Region finden. Zu dieser Suche nach Antworten gehörte auch Xiongs momentane Mission. Er sollte versuchen, auf die uralte Technologie unter der Oberfläche des Planeten zuzugreifen und sicherzustellen, dass sich die Katastrophe von Palgrenax nicht wiederholte. Das Ingenieurteam der Lovell hatte eine andere Aufgabe erhalten. Die Ingenieure glaubten, dass das Wesen, von dem das Forschungsteam angegriffen worden war, in einer Verbindung zu dem Waffensystem stand, das die Endeavour angegriffen hatte. Um eine Wiederholung dieses Angriffs zu verhindern, sollten sie versuchen, diese Verbindung zu unterbrechen oder wenigstens zu stören. Xiong hatte die Mission nur zögernd angenommen. Er wollte nicht an den Ort zurückkehren, an dem er so viel Tod und Gewalt erlebt hatte. Er erinnerte sich an die gebrüllten Befehle, die Hilferufe, die Phaserschüsse und das seltsame Kitzeln, das er auf der Haut gespürt hatte, als das Ding näher. »Ming?« Eine ruhige Stimme unterbrach seine Gedanken. »Ming? Hallo, ist jemand zu Hause?« Xiong blinzelte hektisch. Seine Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück. Er sah von seinem Scanner auf und bemerkte, dass Lieutenant Mahmoud Al-Khaled vor ihm stand. Er trug einen dunkelblauen Parker, dessen Kapuze er zurückgeschlagen hatte. Er sah Xiong gleichermaßen verwirrt und besorgt an. »Ja, natürlich«, sagte Xiong und hoffte, dass er überzeugend klang. Al-Khaled war ein Ingenieur und Kommandant des Ingenieurskorps, das der Lovell zugewiesen worden war. Er hatte seine Fähigkeiten bereits vor Monaten unter Beweis stellen können, denn sein Team hatte sich mit den seltsamen Fehlfunktionen auf Sternenbasis 47 auseinandergesetzt. Bei der aktuellen Mission unterstützte der junge Ingenieur Xiong bei seinen Aufgaben.
»Diese Anlage ist unglaublich«, sagte Al-Khaled.
Er strich sich mit der Hand durch sein ungekämmtes Haar, das etwas länger war, als es die Sternflotte normalerweise erlaubte. Mit der rechten Hand zeigte er auf eine Wand voller Konsolen,
die wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren nicht mehr bedient worden waren. Keine Komponenten aus Metall oder Plastik, nur polykristalline Netze, die in speziellen Konfigurationen zusammengefügt wurden. Was hast du bei deinen ersten Analysen darüber herausgefunden?
Erst einmal, sagte Xiong, gehe ich davon aus, dass es organisch ist. Anders kann ich mir diese Konstruktionsmethode nicht erklären.
Al-Khaled öffnete den Reißverschluss seines Parkas und hob die Schultern.
Ich bin kein Geologe, aber wenn durch diese kristalline Konfiguration Energie fließen soll, dann geht das nur so wie bei Licht, das durch ein Prisma geleitet wird. Es wird immer wieder gebrochen, bis es sein Ziel erreicht.
Oder vielleicht eher wie elektrische Impulse in unseren Gehirnen, entgegnete Xiong.
Al-Khaled runzelte die Stirn. Hältst du dieses Material für intelligent?
Nein, antwortete Xiong. Ich glaube nur, dass es biologische Komponenten enthält und dass es sich bei ihm um eine noch unentdeckte Lebensform handeln könnte. Vielleicht um eine biomechanische Kombination. Lebende Zellen, die mit einer Kristallinstruktur verbunden wurden.
Er seufzte frustriert.
Das ist natürlich nur eine Theorie.
Al-Khaled schüttelte den Kopf.
Auf jeden Fall habe ich so etwas noch nie gesehen.
Natürlich hast du das nicht.